Moin Internet, ihr hört Folge 187 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und auch dieses Mal im analogen Gemeinschaftsraum mit dabei Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Ja, die letzte Folge gesehen haben, werden sich vielleicht denken, Moment mal, dieselben Klamotten, dasselbe Setup.
Sieht ja alles gleich aus.
Sieht alles gleich aus. Wunder, Wunder, wir haben uns einen ganzen halben Tag mehr oder weniger getroffen, um zwei Folgen aufzunehmen. Und weil wir einfach so effizient sind.
Für euch.
Für euch da draußen. So. Und die letzte Folge war ja die letzte Folge auch 2025, am 31.12. erschienen. Und das zwei Wochen später ist natürlich die Folge jetzt, wo wir uns sagen, okay, wir haben zurückgeguckt, jetzt gucken wir nach vorne. Auf die Spiele, auf die wir uns 2026 besonders freuen. Diese Folge wird, naja, gemäß der Natur der Sache wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden.
Ja.
Weil wir haben zwar jeder von uns vier Spiele mitgebracht, mit vielleicht noch Bonus, aber die sind ja noch nicht raus. Das heißt, wir können nicht sagen, wie gut sie wirklich sind, sondern nur, ob die Vibes dieser Spiele uns gecatcht haben. So.
Also, oder der Vibe der Steam-Page.
So. Genau, oder das. Und ja, würde ich sagen, steigen wir direkt ein.
Mhm.
Möchtest du loslegen, Christina?
Ich fange an, und zwar mit einem Spiel, das ich in der vorletzten Folge so ein bisschen angeteasert hatte. Da ging es um Slots und Daggers und diese Idee, bestehende Spiele, Kartenspiele oder Spielprinzipe zu nehmen und damit ein Videospiel zu machen, aber nicht als 1:1-Adaption, sondern einfach anders. Stichwort Balatro.
Mhm.
Und das erste Spiel, das tatsächlich am 15. Januar schon erscheint.
Oha.
Also quasi morgen, wenn ihr die Folge hört, ist Tabulo. Das ist quasi Balatro, aber mit Schach.
Okay.
Tabulo. Und also auch das Interface, die Schrift, die Figuren, es sieht alles sehr nach Balatro aus. Hat wohl auch das gleiche Spielprinzip. Sprich, es gibt mehrere Bosse, also irgendwie Stages, die man dann machen kann. Und du hast dann halt Schachfiguren, die du verbessern kannst, denen du Modifikatoren geben kannst. Du hast dann Bereiche auf dem Schachbrett, die so ein bisschen aussehen wie Tetris-Figuren, also dieses L oder das Z oder sowas, die dann auch unterschiedliche Sachen machen, wenn die Figuren in diesen Bereich auf dem Spielfeld kommen. Und Ziel ist es natürlich, die bestehende Schachmechanik, sprich, wo sehr genau vorgegeben ist, wie sich welche Figur bewegen darf, auszunutzen und horrende Scores zu erzielen. Wie genau das dann aussieht, weiß ich gar nicht. Die Steam-Page hat tatsächlich relativ viele Infos, also 100 verschiedene Kacheln, jede Kachel mit einem einzigartigen Effekt. Dann kannst du irgendwelche Münzen sammeln. Es gibt 10 Bretter.
Die Katze beschwert sich mal wieder.
Ach, Aufmerksamkeit. 25 Münzen, 8 Schwierigkeitsgrade und 20 Bosse. Von Noah Games, da kann ich nichts zu finden. Das hier wird wahrscheinlich einfach auch wieder so ein Roguelite-like Deckbilder im weitesten Sinne. So ein bisschen strategisch, ein bisschen albern vielleicht auch einfach. Ja, Tabulo. Das nächste Spiel, in das ich versinken kann. Ich freue mich.
Hervorragend, ja. Sehr schön. Ja, mein erstes Spiel, Entropy. Entropy, es gibt, glaube ich, einige Spiele, die so heißen tatsächlich, aber ich rede von dem JRPG-inspirierten, rundenbasierten Rollenspiel, Horror-Rollenspiel vielleicht auch so ein bisschen, postapokalyptisches Rollenspiel. Es ist entwickelt von Lovely Hellplace, die könnte man kennen, wenn man Dread Delusion gespielt hat, dieses Morrowind-like. Sind die EntwicklerInnen dahinter. Und die haben jetzt eben ein neues Spiel in der Pipeline, das tatsächlich visuell gar nicht so unähnlich ist. Also es ist sehr blockig. Es ist sehr grob pixelig. Es ist sehr retro von den Vibes her. Und na klar, also ich meine, so JRPGs ist ja auch, sind ja auch eher retro von der Mechanik her, sage ich mal. Das gibt es ja auch schon seit, ja, diese klassischen Squad-based JRPGs gibt es seit 40 Jahren. So.
Naja, seit 4 Jahren gibt es ein T-Shirt. Ist ein T-Shirt dann auch retro?
Nee, aber wenn du überlegst, dass es Videospiele, die man zu Hause spielen kann, erst seit 50 Jahren gibt.
Naja, also.
T-Shirts gibt es schon, wobei, T-Shirts gibt es schon länger auf jeden Fall als 50 Jahre, ja, aber. Naja, also.
Semantik.
Semantik, ja. Naja, anyway, auf jeden Fall ist es ein JRPG, was ich ganz interessant fand, ist, dass es eben kein apokalyptisches Event gab, sondern einfach die Menschheit, naja, einfach the long decay, sag ich mal.
Ja.
Also hier ist, irgendwann sind alle Lebewesen in der Welt unfruchtbar geworden, steht hier so ungefähr.
Oh.
Und ja, das führt halt dazu, dass die Welt so ein bisschen einfach, ja, dem Abgrund entgegensteuert. Und so das Setup fand ich direkt irgendwie geil, weil man ist in so einer Stadt und man ist irgendwie, leitet so eine Theaterperformance, die dann aber unterbrochen wird, weil Dämonen die Stadt überfallen. Und da muss dann eben mit seinem Holzschwert, steht jetzt zumindest in der Beschreibung, gegen diese Dämonen ankämpfen. Und genau, bis zu 6 Charaktere in der Party. Ja, verschiedene Dörfer, die man besuchen kann, Questlinien. Auch wieder zum Schluss natürlich dann so der Klassiker, deine Entscheidungen haben Bedeutung. Mhm. So. Genau. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich fand Dread Delusion auch schon sehr gut. Das ist eines dieser Spiele, die ich im Early Access angefangen habe, vorgestellt habe, dann im Cast, nie wieder gespielt habe ab dann. Aber dass es jetzt seit ein paar Monaten in der 1.0-Version gibt und die auf jeden Fall auf meiner Liste steht für, naja, genau, um das mal zu beenden dann, dieses Spiel. Genau, das ist Entropy.
Das klingt sehr gut. Das sieht gar nicht, das, was du erzählt hast, passt null zu den Screenshots irgendwie.
Mhm.
Finde ich. Naja, gucken wir mal.
Ja.
Ich habe Hoffnung auf jeden Fall, auch was den Publishern so angeht. Begründete Hoffnung habe ich auch bei meinem nächsten Spiel, Forbidden Solitaire. Weil,
mhm,
was ist eine Vorschauliste ohne ein Solitaire? So gesehen relativ nah an Tabulo. Aber das hier ist von den Machern von Home Safety Hotline, was ich,
mhm,
vor exakt einem Jahr, naja, plus minus vorgestellt habe, mhm, was auch schon sehr gut war. Und Forbidden Solitaire hat auch so ein bisschen Desktop Found Footage mit drin. Solitaire natürlich. Und dann so Dungeon Crawler Aspekte.
Mhm.
Und du hast natürlich auch wieder so ein Deckbuilding Aspekt mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es sieht
naheliegend
einfach.
Naheliegend bei Solitaire?
Ja, naheliegend. Ich meine, Solitär kann man auch vieles draufschreiben, ne?
Das stimmt.
Ist so, da haben wir ja alles Mögliche gesehen. Inwiefern, also ich glaube, die Basis ist einfach, Karten müssen auf eine bestimmte Art und Weise gelegt werden.
Mhm.
Ich glaube, das ist so das Solitär, mit dem viele jetzt unterwegs sind. Und das hast du hier und gleichzeitig, ich kann gar nicht beschreiben, was man hier auf den Screenshots sieht. Ein Blitz. Und irgendwie schwebende Karten und dann, mhm, wird irgendwas gezählt. Und dann hast du aber auch so Screenshots, wo man gar nicht so sicher ist, was man wieder darauf sieht.
Mhm.
Und dann Text dazu. Und dann hast du aber Screenshots, wo so ein iMessage, heißt es iMessage? Wie heißt denn das?
Was meinst du genau? Meinst du so ein Messenger?
Ja, wie hieß denn dieser Messenger? Der nicht ICQ, sondern der andere.
MSN?
Ja, ich glaube so in die Richtung.
Oder AIM gab es auch, AOL Instant Messenger gab es auch damals.
Gut, einer davon,
ja.
So in die Richtung geht das. Und das meine ich mit Desktop Found Footage, dass du, das ist die Prämisse des Spiels,
mhm,
auf einer CD-ROM von 1995 unterwegs bist.
Of course.
Ja.
Haunted CD-ROM.
Und das ist doch gut. Also es steht, es ist ein Card-Slashing-Horror-Game. Und das klingt doch gut.
Das klingt sehr gut, ja. Das habe ich auf meiner Wishlist auch zu finden, dieses Spiel, Forbidden Solitaire.
Mhm.
Ja, so einmal im Jahr muss man schon so ein Solitärspiel spielen auch einfach. Das hilft ja nichts.
Es führt da kein Weg dran vorbei.
Game of Games. Ja, mein zweites Spiel nennt sich Tears of Metal. Oder vielleicht auch Tears of Metal, könnte natürlich auch sein. Ne? Also die metallenen Risse oder die metallenen Tränen. Und ist ein Musou-Spiel. Also dieses Genre, dem unter anderem auch Dynasty Warriors angehört. Also man hat einfach dann so einen Charakter, der sich durch hunderttausende Gegner durchkämpft. So, und dann mit spektakulären Attacken und Spezialattacken durchschnetzelt. Und das Besondere hier ist aber auch, dass du übrigens auch ein Vertreter, die Herr der Ringe Actionspiele für PS3, glaube ich.
Oh.
Zum Beispiel Rückkehr des Königs, da gab es auch so ein Musou-Spiel, wo man dann eben halt mit Aragorn oder Legolas oder so dann eben durch Orks sich durch Orkshorn durchgekämpft hat. Orkhorn, nicht Orkshorn. Und genau, Tears of Metal, das ist so ein bisschen, also natürlich Fantasy, aber so ein bisschen auch in der Realität begründet, weil es geht darum, dass man eine Armee anführt aus Schottinnen, die sich gegen die einfallenden EngländerInnen zur Wehr setzen. Und genau, man spielt dann eben selber so ein Held, mehr oder weniger, kann dann seine eigene Armee zusammenstellen und denen auch Befehle erteilen. Und ich sehe auch gerade, dass dann ja irgendwo so ein Komet auch eingeschlagen ist wohl da in Schottland. Und ich glaube, das ist dann, so wie das aussieht, auch so ein bisschen mit so einer der Gründe, warum dann irgendwie die Engländer einfallen, diesen Kometen irgendwie sich zu beanspruchen vielleicht. Und ja, also auf jeden Fall Fantasy mit natürlich so supernatürlichen Aspekten mit drin. Und genau, man muss halt so ein bisschen das Land zurückerobern, sag ich mal.
Mhm.
So. Und sieht sehr cool aus, wie ich finde. Also hat so ein bisschen, teilweise ein bisschen Cell-Shading-Optik. Also das hat einfach diese Comic-Stil, aber die Konturen halt mit so einem dicken, so einer dicken, dicken Strich gezeichnet sind, sage ich mal, von den Charakteren. Sieht auf jeden Fall sehr busy aus. Also viele, viele Effekte, viele Explosionen, viel Action. Und ich habe Demo gespielt und die fand ich sehr gut. Und dementsprechend, habe ich da sehr viel Bock drauf. Und wie ich sehe, soll das Spiel im ersten Quartal 2026 erscheinen.
Haben wir es bei den anderen Spielen davor auch gesagt?
Du hast bei deinem gesagt, ja, dass beim es im Januar rauskommt. Ja. Entropy, habe ich den Tab nicht mehr auf, kann ich nicht sagen. Aber 2026 auf jeden Fall. Ich suche mal kurz, während du dein nächstes Spiel vorstellst. Es sei denn, du hast noch was zu sagen zu, oder möchtest noch was sagen zu Tears of Metal.
Ich habe das auch schon gesehen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es ist irgendwie unübersichtlich, aber dabei auch übersichtlich in seiner Unübersichtlichkeit. Also da passiert viel, aber man kann gut lesen, was für einen im Moment gerade relevant ist. Mhm. Ich glaube, das ist es. So sah es zumindest aus, in dem, was ich gesehen habe.
Ja.
Ja, sehen wir dann, was jetzt von Entropy erscheint.
Nee, das wurde aber auch erst im August 2025 angekündigt. Also schätze ich mal, weiß ich nicht, vielleicht auch eher so Richtung Early Access, zweite Jahreshälfte oder so. Um und bei vielleicht.
Ja. Mein nächstes Spiel, das passt thematisch ganz gut. Das hat noch gar kein Veröffentlichungsdatum. Ist auch eigentlich gar nicht so sehr Indie, glaube ich. Es wird nämlich von Bandai Namco gepublished.
Mhm.
Von Rebel Wolves entwickelt. The Blood of Dawnwalker. Das ist genau der gleiche Scheiß wie mit diesem The Supper, das Spiel, das ich mal vorgestellt habe, was ich immer Last Supper genannt habe. Das hier ist genau das gleiche. Irgendwas mit Blatt und irgendwas mit Dorn und irgendwas mit irgendwie sowas immer.
Ja.
Naja, The Blood of Dawnwalker. Also, das passt insofern, ich habe das gestern extra gegoogelt. Blood of Dawnwalker sagt, es spielt im 14. Jahrhundert. Was Check. Passiert denn so im 14. Jahrhundert? Wikipedia sagt, da war gerade der schottische Unabhängigkeitskrieg vorbei und die Konsequenzen davon sind passiert. Ne? Also würde quasi nach deinem Spiel.
Mhm, stimmt, ja.
Was ist noch passiert im 14. Jahrhundert? Eine kleine Eiszeit, Der Hundertjährige Krieg begann, hat dann ja ein bisschen länger gedauert. Es gab Fürstentümer. Und ich beschränke mich jetzt auf Europa, weil die Screenshots schreien Europa.
Mhm.
So. Und wenn ich Fürstentümer lese, denke ich direkt an Covenants, an Alliances, mhm, an Gothic vielleicht auch, dass ich mich entscheiden kann, wem ich helfe, wem ich die Treue schwöre, wen ich hintergehe. Bauernaufstände sind passiert, mhm, da lese ich dann raus. Es gibt die Möglichkeit für das Spiel ein bisschen Aktualität reinzubringen, so über soziale Ungerechtigkeit zu reden. Und dann ist Chaucers Canterbury Tales im 14. Jahrhundert erschienen.
Mhm.
Also es gibt durchaus Möglichkeiten, sich an echte Begebenheiten, an echten Begebenheiten zu orientieren. Ach, guck mal, ich sehe gerade vom Director von Witcher 3.
Mhm.
Das wäre nämlich mein nächster Punkt. Das hier ist quasi Witcher 3 trifft auf Vampire.
Ja.
Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung man geht. Also möchte man diesem, es ist so ein Blutsauger, der die Opa im Trailer, so ein bisschen Nosferatu, ein mhm, bisschen Mumie. So, it's giving nicht genug Moisturizer.
Ja, nicht genug hydriert.
Ja. Und ob man sich dem dann anschließt und so seinen Vampirkräften nachgibt oder eben nicht, das wird hier so ein bisschen suggeriert. Man kann klettern, man kann aber auch einfach tagsüber durch die Stadt gehen oder halt nachts so an den Wänden hochklettern und mhm, über Dächer springen und sowas, halt je nachdem, in welche Richtung man geht. Und es sieht schon extrem nach Witcher aus, finde ich. Auch so die Landschaft und dann die Stadt, in der man unterwegs ist. Mhm. Also sehr, sehr mittelalterlastig. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Weil auch wenn ich jetzt so erzählt habe, was man mit dem 14. Jahrhundert so hauptsächlich verbindet, was einem vielleicht sofort in den Kopf schießt,
mhm,
das können natürlich Assoziationen sein, mit denen man spielt. Aber es kann dann natürlich auch ein Hindernis sein, wenn du eigentlich eine eigene Geschichte haben willst. Wobei, dann sagst du ja nicht, dass es im 14. Jahrhundert ist, oder? Dann sagst du ja einfach Fantasy.
Ja, da muss schon irgendeine Verbindung da sein, denke ich, ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, was steht hier? Die ganzen Schlagwörter, ne? Open World, Rollenspiel. Deine Entscheidungen sind wichtig. Wie das dann tatsächlich aussieht, sehen wir dann, falls es überhaupt jetzt 2026 erscheint. Das ist ja auch nochmal eine Frage.
Das war.
Aber ich habe das gesehen und ich dachte mir, darauf habe ich Bock. Das ist vielleicht mal wieder so ein Spiel. Das, was ich mir von, ach, wie hieß das denn jetzt? Das kam also 2025, 24 raus? 24. Mit diesen Geisterjägern, Mann und Frau?
Ach so, ja, ich weiß genau, was du meinst, aber den Namen fällt mir gar nicht ein.
Ja, aus Gründen, weil ich will nicht sagen, es war eine Enttäuschung, aber es hätte schon besser sein können. So.
Mhm.
Und vielleicht ist das ja jetzt mal wieder so ein Spiel, das in diese Richtung geht, in das man dann viele Stunden stecken kann.
Banishers Ghosts of New Eden.
Ja, Banishers, so hieß stimmt, es. Stimmt.
Ja.
Ja, ja, gucken wir mal.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, wenn es so die Witcher-Qualitäten erreicht, dann könnte es nicht schlecht werden.
Ja, wobei, wenn das nur eine Person ist, die an Witcher gearbeitet hat, ich meine, es entsteht ja auch gerade Witcher 4.
Das stimmt.
Du, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Vielleicht 2026, vielleicht auch erst 2027.
Ja, vielleicht wird 2026 ein mega krasses AAA-Spiel. Mhm. AAA-Spiele, ja.
Mhm.
Vielleicht auch nicht. Aber das hier ist was, darauf kann man hoffen.
Mhm. Sehr gut. Dann kommt als nächstes ein Spiel, das extrem mein Jam ist. Und zwar Waxheads. Waxheads ist ein Plattenladen-Management-Spiel. Wo man eben Kundinnen betreuen muss, die, naja, vielleicht so ein bisschen ausgefallenere Wünsche haben. Man muss dann eben so ein bisschen herausfinden, okay, welche Platten könnten denen irgendwie gut gefallen und denen dann irgendwie diese Platten zur Verfügung stellen. Und ja, es ist ein sehr, sehr uniker visueller Stil, finde ich. Also sehr bunt auf jeden Fall.
Oh ja.
Und genau. Und man kann, genau, über 50 Platten und Dutzende Acts sind quasi da mit drin, mit jeweiligen Hintergrundinfos und so zu der Musik, also auch so ein bisschen so Lore, sage ich jetzt mal, zu diesen ganzen fiktiven Bands, die da mit dabei sind.
Achso, aber nur fiktive Bands?
Nur fiktive Bands, ja, okay. Genau. Genau. Und ja, wie gesagt, primär ist es eben einfach den Leuten die richtige Platte mitzugeben, sage ich mal. Also so ein bisschen, ja, spielbares High Fidelity, wobei High Fidelity rückblickend oder aus der jetzigen Sicht betrachtet auch natürlich sehr problematisch ist.
Wieso?
Naja, weil der Typ schon also der von John Cusack gespielte Hauptcharakter schon.
Ach so, das ist ein Name von.
Ja, ist ein Name von einem Film, ja, ja.
Ach so.
Ein Nick Hornby-Buch und auch verfilmt worden. Und ja, problematischer Typ auf jeden Fall.
Ah, so.
Aber anyway, Plattenladenmanagement, weil ich, also vielleicht auch, weil ich weiß, dass es in der echten Welt keinen Sinn ergibt, jemals die Idee zu haben, einen Plattenladen aufzumachen, weil man sehr viel Geld verliert damit, habe ich da auf jeden Fall Bock drauf, so diese sogenannten quirky Charaktere da kennenzulernen. Und ja, es soll sein eine einfühlsame und optimistische Geschichte über Zusammenhalt, Geheimnisse und den kämpferischen Esprit der Außenseiter und Underdogs.
Also, ja, sehr dein Jam, würde ja. ich sagen. Das ist so jedes zweite Spiel, das du vorstellst, hat sowas.
Ja, also ich das bin wirklich, ich bin sehr gespannt darauf. Und das Spiel erscheint, es gibt glaube ich noch keinen festen Termin tatsächlich, aber ja, 2026.
Mein nächstes Spiel erscheint auch 2026 irgendwann von Soulworks Interactive. Und ich finde, es gibt Spiele, die würde man nicht zu seinen Lieblingsspielen zählen.
Mhm.
Die tauchen aber immer mal wieder so im Kopf auf und man erinnert sich extrem positiv daran. Und für mich ist so ein Spiel Yonder, Cloud Chaser Chronicles heißt es, glaube ich, das ist der Untertitel. Mhm. Und das war das erste Spiel, mit dem ich eine Platin-Trophäe auf der PlayStation bekommen habe, weil es auch super leicht war. Und es war so ein Spiel, wo ich dachte, ich wusste nicht, dass ich einfach gar keinen Konflikt brauche, um eine richtig gute Zeit zu haben und unterhalten zu werden. Man ist da in so einer Welt unterwegs und erschließt sich die und erledigt halt Quests.
Mhm.
So ein bisschen wie Tall Trails auch. Und vielleicht auch so ein bisschen wie Otterly Lost. Man spielt einen kleinen Otter, der Otto heißt.
Schon sold.
Und man wird halt von zu Hause weggespült. Oh Gott, guck, der treibt da auch so auf dem. Oh, das ist süß. Und dann ist man halt in dieser fremden Welt und muss den Weg nach Hause finden. Und zwar, indem man sich neue Fortbewegungsmöglichkeiten so im weitesten Sinne aneignet. So ein Glider gibt es dann mit einem Blatt oder aus einem Blatt. Und dann triffst du halt andere Tiere. Hier ist so ein Schaf. Was gibt es noch? Wo sind denn mal andere Tiere? Ach, hier so eine kleine Ziege, die dir dann das Klettern beibringt.
Natürlich, ergibt Sinn.
Ich weiß nicht, ach, das wird ein Biber sein, der hier eine Holzwerkstatt hat oder sowas. Kleiner Frosch, der dir Schwimmen beibringt wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall ist es halt so eine sehr wholesome Welt. So ein bisschen vielleicht auch wie Hello Kitty Island Adventure jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Und das ist einfach was, worauf ich richtig Lust habe. Es gibt schon eine Demo dazu, die habe ich noch nicht gespielt. Und es soll wohl auch eine Geschichte geben, also ein Adventure über Wonder, was heißt das am besten auf Deutsch? So dieses Neugier vielleicht.
Ja.
Das ist nicht ganz das, aber so in die Richtung Freundschaft und darüber, wo man hingehört. Also vielleicht stellt sich dann auch raus, vielleicht ist die Otter-Familie doch nicht die richtige Familie gewesen. Und der Otter bleibt lieber in dieser neuen Welt. Genau, es wird leichte Puzzle wohl geben, aber ich glaube, im Vordergrund steht die Erkundung dieser Welt, die tatsächlich sehr, sehr süß aussieht. Und was auch ein wichtiger Punkt ist hier, dass man in seiner eigenen Geschwindigkeit sich das alles erschließen kann, halt da durchlaufen kann. Und in meiner Hoffnung oder in meiner Welt bedeutet at your own pace in diesem Kontext, dass die Welt genug gefüllt ist mit Dingen, die ich abseits von den Hauptquests machen kann. Mhm. Dass ich mich entscheiden kann, jetzt mal so ein Deep Dive zu machen in den See, was auch immer. Und dass ich da ganz viele Dinge finde, die ich vielleicht gar nicht brauche, die mich aber trotzdem irgendwie für mein Wandern belohnen.
Mhm.
Ja. Ich habe richtig große Hoffnung in Otterly Lost. Ich weiß nicht, wann es erscheint. Ich konnte auch gar nicht so viel. Ich klicke nochmal drauf. Nee. Nischt bei Soulworks Interactive.
Mhm.
Das heißt ja, alles ist möglich.
Alles ist möglich, ja.
Ja, aber es sieht sehr gut aus.
Aber ich finde, es wurde auch langsam Zeit, dass bei so einem tierischen Abenteuer mal ein Otter eine Hauptrolle spielt.
Find ja.
Finde ich sehr gut.
Ja, es ergibt einfach total Sinn, finde ich, weil du brauchst natürlich, oder einen Frosch, so, du brauchst halt irgendein Tier, was im Wasser und an Land klarkommt.
Ja, ja.
So eine Kuh.
Schwierig.
Schwierig.
Ja, das stimmt. Ja, dann habe ich noch auf meiner Liste Opus Prism Peak und
das ist ein toller Name.
Ja, es ist ein sehr guter Name und auch irgendwie ganz, ganz wild, weil das ist jetzt das mittlerweile, glaube ich, vierte Opus-Spiel und alle sind irgendwie ganz anders. Also das Spiel davor, das Opus Echo of Starsong, habe ich auch im Podcast vorgestellt. War eins meiner absoluten Lieblingsspiele 2024. So eine Science-Fiction-Geschichte, die sich primär um die Beziehung zwischen so einem, naja, so einem, einem Typen und so einer zentralen Figur, ja, schwer zu beschreiben. Also, Opus Echo of Starsong, wenn ihr genau wissen wollt, worum es geht, müsst ihr den Podcast nochmal hören, also die Folge, die dazugehörige.
Und, ich erinnere mich daran auch.
Ja, also ich fand es wirklich sehr, 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 sehr gut, dieses Spiel. Und Opus Prism Peak ist so ganz anders, aber hat so eine ähnliche visuelle Identität. So, ist natürlich auch vom selben Entwickler, von Sigono. Und ist sehr auf eine Art auch, wie aber auch Echo of Starsong, so sehr Studio Ghibli-mäßig. Also man spielt dort wohl einen Fotografen, der so ein bisschen in der echten Welt, sag ich mal, in so einer Midlife-Crisis leidet, der irgendwie nicht vorankommt und der dann irgendwie durch einen Unfall in so eine ätherische Zwischenwelt, heißt es, reinkommt, wo es wohl keine Menschen mehr gibt, die so langsam diese Welt so langsam, verschwindet. So. Und es gibt eigentlich nur noch Tiergeister in dieser Welt. Und es ist, wird als Walking Sim bezeichnet. Also man wird wahrscheinlich viel durch die Gegend laufen und dann halt, wie genau die Kamera damit reinspielt, ist auch tatsächlich erklärt. Und zwar man so ein bisschen, man kann da wohl mit der Kamera so die Wünsche der Geister, denen man begegnet, herausfinden und dann auch so muss man dann das irgendwie versuchen einzufangen im Objektiv. Und auch eine ganz wichtige Rolle spielt Eugene, heißt der Hauptcharakter. Und eine wichtige Rolle spielt auch Ren, ein Mädchen ohne Name, obwohl es der Name Ren da steht, aber wahrscheinlich ist nicht ihr richtiger Name. Mhm. Und also ein Geist eines Mädchens und mit dem diesem Mädchen auch irgendwie dabei zu helfen, irgendwie ihre eigene Geschichte wieder aufzudecken, ist, glaube ich, dann auch so ein zentraler Punkt in dem Spiel. Und ja, es hat natürlich ganz klar so ein Anime-Look und so soll wohl auch sehr, also sieht auch visuell schon sehr so aus, sehr einfach auf diesem magischen Realismus, auf diese Thematik halt irgendwie einzahlen. So. Also das ist, was ja quasi eine Welt ist, die sehr ähnlich zu unserer Welt ist, aber halt mit eben so magischen Elementen wie denn hier zum Beispiel irgendwelchen Tiergeistern oder so. Oder und an so übernatürlichen oder unnatürlichen Elementen. So, meistens ist es ja so ein bisschen magischer Realismus oder ist ja gerne mal so ein bisschen positiv umgedeutet.
Ja.
Also, dass es halt irgendwie so einfach so, ja, Wonder eben dann auch da gibt in dieser Welt. Ne? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da für Konflikte sich noch auftun. Also es gibt ja genug Potenzial, einfach so eine Welt, die halt verschwindet und irgendwie ein Typ, der irgendwie so ein bisschen in der Krise steckt und nicht weiß, wohin mit sich und wie er dann aus, also ob er aus dieser Welt wieder rauskommt und wie er wieder rauskommt, ist ja auch noch fraglich, weil er ist ja da nicht freiwillig gelandet. Und ja, deswegen, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Das kommt im März 2026 raus. Also auch gar nicht mehr so lange hin.
Das sieht wirklich sehr gut aus. Da hätte ich auch Lust drauf, glaube ich. Es klingt sehr spannend auch. Naja.
Ja.
Ja.
Ich werde berichten.
Das waren die 8 Spiele, auf die wir uns konzentrieren mussten.
Mhm.
Hast du noch welche?
Ich habe noch 2 Bonus-Items.
Gut, ich habe noch 2,5 Bonus-Items.
Sehr gut. Und zwar, also für jedes gibt es einen besonderen Grund. Das erste, oder möchtest du zuerst anfangen? Du fängst zuerst an.
Okay.
So.
Ich habe das hier aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, ob du Blood of Dawn, wie heißt denn das schon wieder?
Blood of Dawnwalker.
Dawnwalker. Mhm. Hast. Und mein Alternativpick wäre Valor Mortis gewesen. Mhm. Ich lerne gerade Latein, Wert des Todes heißt das. Mhm. Und das ist ein, naja, Souls-like, würde ich sagen. Wenn Blood of Dawnwalker in Richtung Witcher geht, dann geht Valor Mortis Richtung Lies of P, würde ich sagen.
Mhm.
Das hängt auch damit zusammen, dass die, ich glaube, eine Demo gibt es nicht, aber es gibt schon so ein bisschen erste Eindrücke bei YouTube und so. Das hängt auch damit zusammen und da ergibt dann auch der Titel Sinn. Die Gegner sind eine verschmolzene Masse aus mehreren Gegnern und Gegenständen.
Aha.
Und zwar spielt es während den napoleonischen Kriegen, also frühes 19. Jahrhundert.
Ah, ich erinnere mich, ja, ich habe den Trailer gesehen. Oder im Video gesehen.
Im Video hast du es
Pineapple
auch gesehen.
Shoutout.
Ja, ja. Und es hatte auch logischerweise übernatürliche Dinge mit drin. Ansonsten ist das, würde ich sagen, schon so ein straight-up Souls-like, das nicht von FromSoft ist.
Mhm.
Ich finde, wenn ich das sage, hat man schon einen ganz guten Eindruck davon, was damit gemeint ist. Also so Lies of P oder Mortal Shell oder so. Geht ja alles prinzipiell in eine sehr, sehr ähnliche Richtung auch. Es gibt Mortal Shell 2 übrigens.
Bald. Ich hab's gesehen, ja.
Genau, und Valor Mortis, das, was man sieht, das ist in so auf einem Schlachtfeld im weitesten Sinne.
Mhm.
Und dann halt ein Gegner, aus dem an der Schulter so 3 Hände mit 3 Pistolen rauskommen. Oder der eine sieht so sehr tanky aus, in denen ist so eine Kanone mit reingeschmolzen.
Mhm.
Und wenn ich das richtig verstanden habe aus diesen Videos, dann ist es so, dass du diese Eigenarten, die Gegner haben, im Kampf nutzen musst oder halt dagegen vorgehen musst. Was bedeutet, es ist nicht nur rollen und dann Fenster abwarten, zuschlagen, wegrollen und so weiter, sondern dass es schon auch eine taktische Komponente zumindest theoretisch geben könnte. Ja, und das war, weiß nicht, es sah irgendwie spannend aus. Auch das Setting fand ich jetzt nicht schlecht.
Ja.
Also allein schon an den Hüten erkennt man einfach
Napoleon Times.
Napoleon.
Ja.
Ja, das fand ich irgendwie cool.
Okay. Ja, dann machen wir noch direkt weiter mit einem weiteren Souls-like, nämlich The Dusk Bloods.
Och ja.
Das schon wieder ein neues From Software Spiel soll nächstes Jahr erscheinen, exklusiv für die Switch 2.
Es ist unfassbar.
Tatsächlich.
Unfassbar.
Ich find's krass, ehrlich gesagt. Also dass dieser Hersteller, dieser Entwickler jetzt irgendwie so einen Exklusivitätsdeal mit Nintendo macht. Das passt überhaupt gar nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Also, und es soll ja auch PvPvE sein. Also PvPvE, ja genau, doch.
Aber mit der Switch.
Ja, ja, irgendwie, also sieht dann vielleicht aus wie Bloodborne für die PS4, so visuell von der Qualität her, weil die Switch ja auch nicht die stärkste Konsole der Welt ist. Aber ich find's spannend, weil, Stichwort eben Bloodborne, so von den ersten Visuals, die man so sieht, es ist ja eigentlich spiritueller Nachfolger von der Ästhetik von Bloodborne, also sehr Victorian Gothic und so. Ja. Und also ich hoffe, dass es irgendwie auch, dass man das das zweite P in PvPvE, also das SpielerInnen gegen SpielerInnen, dass da nicht so krasser Fokus drauf gelegt wird, sondern dass es halt so mit ein Teil ist, weil ich halt nie gerne invaded habe, so bei den ganzen Souls-Spielen. Ja. Und lieber doch eher kooperiert habe. Aber ja, ich meine, es ist ein From-Software-Spiel. Es muss eigentlich auf die Liste. So.
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht und mich dann aber dagegen entschieden. Mhm. Aus Prinzip.
Okay. Ja, wir werden sehen. Vielleicht kommt es auch nächstes Jahr gar nicht raus. Aber es gibt bisher ja nur ein paar Screenshots und einen Trailer. Also.
Immer noch nur der eine Trailer.
Und vielleicht einen zweiten jetzt mittlerweile.
Ich weiß es gar nicht. Aber also es ist natürlich auch ein bisschen Salt dabei, weil ich das dann ja nicht spielen können werde. Genauso wie Demon's Souls Remake, weil ich keine PS5 habe. So exklusiv Quatsch ist einfach Quatsch. Ja. Naja. Gut, wenn wir schon bei Souls-Likes sind, dann machen wir da doch direkt mal weiter. Mouse Ward.
Oh ja,
Eigentlich hätten wir direkt das Pineapple-Video verlinken können und gut ist.
Eigentlich ja, stimmt.
Das hier ist jetzt quasi so der Lost Levels-Edit nochmal. Mhm. Also von Finite Reflection Studios. Man spielt als eine kleine Maus. Es hat so ein bisschen, schon so Spyro-Vibes, N64. So
ja, total.
3D-Plattformer ist ein bisschen mit drin. Und du bist halt eine Maus mit einer kleinen Ritterrüstung oder so Robin Hood-Outfit. Man kann unterschiedliche Playstyles haben, sprich Schwert und Schild oder Pfeil und Bogen und ich hoffe auch noch mehr dann. Und das Spannende ist, einer der Steam-Tags ist Sammelmarathon. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was es damit auf sich hat. Weil so wie ich es verstanden habe, ist, dass du halt einfach so eine Maus bist, die sich jetzt wieder ihre Ehre zurückerkämpfen muss. Und man hat dann so das ganz Klassische, du findest dann so einen glitzernden Stern, der dir dann eine neue Power gibt. Beworben wird auch das Level-Design, dass es halt alles verbunden ist, dass es Shortcuts gibt. Und das sind so Aspekte, die finde ich sehr gut. Deswegen mag ich ja Souls-Likes auch so gerne. Und hier ist man dann auch einfach noch eine kleine süße Maus dazu. Ich finde, da kann wenig schief gehen eigentlich. Wie gesagt, mit diesem Sammelmarathon und inwiefern es wirklich das hier beworbene Rollenspiel ist oder Rätsel hat, das bleibt abzuwarten. Aber es sieht gut aus.
Vor allem auch gemacht von den Leuten, die Void Souls gemacht haben, was ich auch im Podcast vorgestellt habe.
Ja.
Also wieder ein Souls-like von denen. Und ein ganz ästhetisch ganz anders natürlich, ne? Weil Void Souls ja also dieses geometrische
Top-Down-Ding.
Ja. Und das ist jetzt eben das nächste Spiel in der Reihe. Mouse Ward. Ja, ich habe als letztes Spiel mitgebracht ein Couch-Koop-Spiel. Weil, auch ein bisschen größeres auf jeden Fall. Also es hat einen Gamescom Award gewonnen. Most Entertaining und Most Wholesome steht hier. Im Jahr 2025.
Obwohl es noch gar nicht draußen ist.
Obwohl es noch nicht draußen ist, genau. Und weil ich mit meiner Partnerin halt sehr viel Couch-Koop spiele tatsächlich. Wir haben auch Split Fiction gespielt. Hatte ich auch kurz überlegt, es in die Liste der besten Spiele mit aufzunehmen.
Ach was.
2025, was war wirklich sehr, sehr gut. Aber habe ich dann noch nicht gemacht, weil ich dachte, vielleicht lieber ein Indie mehr reinnehmen. Genau, und es handelt sich um Hela. Hela ist ein Koop-Spiel, wo man zwei Mäuse spielt. Und, wir haben Katzen, wir haben Mäuse, es ist einfach wieder Otter, Tiere rulen einfach, so. Und, die Story ist, glaube ich, grob so, es ist so ein skandinavisch inspiriertes, magisches Land und dort gibt es eine gutmütige Hexe, die erkrankt und die Begleiter dieser Hexe, zu dem unter anderem auch eben diese beiden Mäuse zählen, machen sich auf die Suche nach den Zutaten für einen Trank, der die Hexe wieder heilen kann. Und da muss man eben halt so in so einer, es ist halt ein 3D, ja, wahrscheinlich Plattformer, Core-Plattformer, wo man dann eben, ja, zu zweit oder auch alleine, es gibt auch so eine Koop, also so eine Ersatzfunktion. The Shade heißt das, The Shade System. Aber es ist natürlich für Koop gedacht und wo man einfach dann durch diese Welt läuft, so mit diesen typischen skandinavischen roten Häusern mit weißen Fensterläden, so wie man es halt kennt. Und genau, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil ich hundertprozentig weiß, dass das bei meiner Partnerin und mir gut ankommen wird, dieses Spiel.
Das heißt Hela wie der Gewürzketchup?
Ganz genau. Aber ich glaube nicht sponsert bei Hela. Mhm.
Noch ja. Nicht.
Ja.
So, es kann gerade ein bisschen wie ein Schlumpfspiel, das ich mal hatte.
Okay.
Mit so einem Teleportationsding, wo du auch einen Trank eigentlich machen wolltest, aber um den Trank zu machen, musstest du das Teleportationsding reparieren.
Okay.
Naja, ist auch egal. Ja.
Ja, kommt auch 2026, gibt auch noch kein genaueres Veröffentlichungsdatum, glaube ich. So.
Ja, was auch vielleicht nächstes Jahr kommt oder auch nicht, es ist Stardew Valley 1.7 Update.
Das ist dein halbes.
Das ist mein halbes.
Dein halbes Jahr,
Spiel,
okay.
Ja.
Also, gibt's da schon irgendwelche News, was da groß neu sein wird?
Es soll ein neues Farm-Layout geben und vielleicht neue Charaktere, so neuer Social-Aspekt irgendwie.
Okay. Neue Romance-Options.
Wahrscheinlich, ja. Also das 1.6 Update, das war ja relativ groß. Da gab es sehr viele neue Items, die man dann craften konnte, so fürs Late-Late-Game, Super-Late-Game. Und dann diesen Waschbär, der dann Nachbar werden konnte. Mhm. Es gab jetzt Winter-Outfits für die bestehenden DorfbewohnerInnen. Du, da war schon einiges. Ich habe das zum Anlass genommen und wirklich nochmal von vorne gestartet, auch mit einer neuen Farm.
Ja.
Und starte ich noch eine neue Farm, vielleicht mit meiner Schwester zusammen mal.
Es ist einfach ein Forever-Game, Stardew Valley.
Oh, leider, ja.
Ja.
Ich habe auch schon ein bisschen keinen Bock mehr. Es ist auch anstrengend irgendwie, aber irgendwie ist auch gut. Ich hab ja so ein Video dazu gemacht und geguckt, womit man im ersten Monat am meisten Geld verdient. Mhm. Angeln hat natürlich gewonnen. Und dann dachte ich, und ich habe das mit meiner Schwester besprochen, danach hatte ich noch mehr Bock, was ist, wenn ich ein Jahr lang nur lilane Lebensmittel verkaufe? Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich irgendwie fast ein Terabyte Video, was ich noch nicht geschnitten habe.
Okay.
Schwierig ist es, das kann ich sagen. Und das ist so, da hatte ich dann irgendwann schon keinen Bock mehr. Und jetzt habe ich gelesen, es gibt ein 1.7 Update. Und sofort war ich wieder am Start.
Ja.
Ja.
Ja, guck. Aber gibt's da schon einen Termin? Einen festen?
Nee.
Okay.
Nee,
also irgendwann nächstes Jahr vielleicht.
Ja, vielleicht, großes vielleicht.
Ja, okay. Ja, damit sind wir durch. Das sind unsere 12 Titel für 2026, wo wir ein Auge drauf behalten werden. Wenn der Streak so weitergeht wie 2025, wird Christina davon nicht so viele vorstellen.
Ja.
Und ich alle. Genau, aber ja, damit machen wir den Cut für diese Folge und entlassen euch in das noch relativ frische 2026. Wir hoffen, dass dieses Jahr, abgesehen von Games, auch besser wird als das vergangene.
Ja, für uns alle.
Für uns alle, genau. Wir wissen aber, glaube ich, schon beide, dass es auch wieder für Games ein gutes Jahr werden wird. So.
Also ich bin zuversichtlich, auf jeden Fall.
So. Und wenn ihr das weiter mit uns zusammen verfolgen wollt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Apple Podcasts oder vielleicht einen Daumen bei YouTube oder ein Abo bei YouTube und natürlich auch gerne diesen Podcast und Videocast teilen mit euren Friends, eurer Family, mit dem ihr es auch immer noch teilen möchtet. Und genau, spread the love. Und wenn ihr uns mitteilen wollt, worauf ihr euch so freut 2026, dann haben wir natürlich einen Discord für euch. Link in den Shownotes oder auf lostlevels.de oben rechts. Oder bei YouTube könnt ihr auch kommentieren natürlich mit euren Favs für 2026. Genau. Und uns findet ihr, also alle unsere Folgen findet ihr auf lostlevels.de. Alle Videos findet ihr auf youtube.com/lostlevels. Und genau. Auf Blue Sky sind wir unter lostlevels.de zu finden. Christina.
Ja.
Und du so? In diesem Internet?
Machst du es jetzt neu für 2026?
Nein.
Okay. Jetzt kann ich gar nicht das sagen, was ich sonst sage, weil du es nicht, weil du es anders formuliert hast, die Frage. Du, @ChrissyKills.
So. Auch hier überall zu finden unter Thunderbird, ZNDT-ERBird wie der Vogel. Wie immer gilt natürlich auch, vielen Dank an Piet Lektro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter mitvorteil seinem Pen and Paper Rollenspielkanal. Mhm. Wir sagen, wir haben Bock auf 2026. Spielemäßig. Zumindest, das auf jeden Fall. Und ja, hoffen, dass wir euch alle mitnehmen können in dieses nächste Jahr. Und wie immer, danke fürs Zuhören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.